Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Hast du dich schon mal gefragt, wie du als Quereinsteigerin in die IT- oder Engineering-Branche wechseln könntest, was dafür zu tun ist und ob das eher leicht oder eher schwierig ist? Genau darum geht es heute in der heutigen Podcast-Episode. Und bei mir zu Gast, ich freue mich, ist Alexandra Novara von der Firma INP, einem Ingenieurdienstleister. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Hallo Alexandra.
Hallo Claudia, danke für die Einladung.
Ja, ein ganz spannendes Thema. Ich plädiere ja immer sehr für Quereinstieg, insbesondere in IT, Tech und Engineering. Und ich finde es super spannend, dass wir heute über dieses Thema sprechen können, denn du hast da große Erfahrung. Ich finde ja sogar, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt oder deinen Werdegang, dass du so etwas wie eine Doppelquereinsteigerin bist. Da kommen wir gleich noch drauf. Bevor wir da einsteigen und uns erstmal so ein bisschen angucken oder du auch erzählst, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst. Du bist bei INP als Recruiterin im Bereich Elektrotechnik. Und vielleicht erzähl doch mal, was macht euer Unternehmen? Wo seid ihr? Wie groß ist das Unternehmen? Und was sind da genau deine Aufgaben?
Ja, die Firma INP ist in Rheinland-Pfalz zu Hause, in der Nähe von Speyer. Und wem das nicht sagt, kann man sagen, so Großraum Heidelberg-Mannheim. Ja, INP ist ein Ingenieurdienstleister in der Energiewirtschaft und im Großanlagen- und Kraftwerksbau. Und bei uns können die Kunden auf ein breites Portfolio zugreifen. Das geht wirklich von der Machbarkeitsstudie über Planung, Abwicklung von Projekten bis hin zur Entsendung erfahrener und kompetenter Experten, also auf Baustellen für Bau- und Montageüberwachung, für Inbetriebnahmen. Ja, genau. Und wir sind mittlerweile weltweit 700 Mitarbeiter.
Wow, das ist ja schon ein großes Unternehmen, insbesondere auch ja mit Standorten. Ich hatte mir das kurz angeguckt, mit Standorten auch natürlich außerhalb von Deutschland. Also du hast ja gerade gesagt, weltweit. Mhm. Echt enorm. Und was machst du da genau? Was sind deine Aufgaben?
Ja, wie du schon gesagt hast, Claudia, ich bin dort für das Recruiting im Bereich Elektrotechnik zuständig. Ich bin dort Fachrekruterin. Und ein zweiter Schwerpunkt ist auch noch, dass ich mich mit dem Thema Performance-Recruiting beschäftige. Ja, und im Bereich Elektrotechnik ist es so, da suchen wir gerade also wirklich sehr viele spannende Profile von jungen Ingenieuren über erfahrene Ingenieure, die bei uns in der Planungsabteilung einsteigen können oder eben auch, wie ich eben schon sagte, für unsere Projekte draußen eben gerade jetzt im Zuge der Energiewende für den deutschen Netzausbau gibt es da auch sehr viele spannende Jobs, also gerade zum Thema Bauüberwachung, Bauoberleitung, genau.
Ja, das klingt super vielseitig und vielfältig, also gerade so, wenn ich höre das Wort Energiewende, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich habe ja gesagt, als Quereinsteigerin, du hast Erfahrung als Quereinsteigerin, denn du bist keine Ingenieurin, du bist auch keine gelernte HR-Fachfrau, sondern du kommst aus den Geisteswissenschaften und hast wirklich in meinen Augen einen, für das, was du jetzt machst, wirklich ungewöhnlichen beruflichen Werdegang. Ich habe gesehen, du hast auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur berufsbegleitend gemacht. Neben deiner Tätigkeit, da warst du, glaube ich, schon als Projektentwicklerin tätig, hast ein geisteswissenschaftliches Studium, Romanistik und Germanistik abgeschlossen oder angeschlossen. Was war eigentlich deine Motivation, also überhaupt erzähl mal, wie du so zu diesem Thema gekommen bist und auch wie deine Motivation war, dann eben noch mal zu studieren und Geisteswissenschaften zu studieren.
Also ich hatte ja, du sprichst es schon an, ich war damals in der Projektentwicklung im Windenergiebereich und hatte dort einen befristeten Vertrag. Habe dann nebenbei am Abendgymnasium 3 Jahre lang mein Abitur gemacht und ich kam ja aus dem Bereich Übersetzen und Dolmetschen. Also so bin ich überhaupt in die Windenergiebranche gekommen, dass man nämlich damals gerade damit beschäftigt war, den französischen Markt zu erschließen und man suchte händeringend französischsprachiges Personal. Und dort hatte ich, also wie gesagt, einen befristeten Vertrag und kam ja ursprünglich aus dem Bereich Übersetzen und Dolmetschen. Und ja, mir war es einfach total wichtig, meine Berufsausbildung noch in einen höheren Bildungsabschluss zu überführen. Und da war es tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt naheliegend, die Erfahrungen und Kompetenzen dann eben in ein geisteswissenschaftliches Studium einzubringen. Und mich hat halt also auch der ganze Bereich Sprache, Text und Kommunikation sehr interessiert und fasziniert. Und ich wollte gerne einen wissenschaftlichen Blick darauf entwickeln.
Das finde ich so, ich finde es insofern spannend, weil du hast gerade gesagt, wie du überhaupt eben in die Projektentwicklung gekommen bist. Und was jetzt so deine Motivation gewesen ist. Das heißt aber, du hast ja in der Windenergiebranche gearbeitet. Da wäre es ja irgendwie auch naheliegend gewesen, vielleicht dort einfach auch zu studieren. Und du hast dann ja auch nicht, du hast ja dann, nachdem du berufsbegleitend Abitur gemacht hast, was ich mir total schwer vorstelle. So
ja, war es auch.
So ehrlich, ich sehe das hier, also ich lebe ja hier in Österreich und es gibt wirklich viele, insbesondere junge Männer, die keine Lust haben, irgendwie während, wenn sie 15, 16 sind, weiter zur Schule zu gehen und denen dann irgendwann in den 20ern einfällt, oh, ich könnte ja noch mal Abitur machen und dann vielleicht noch was studieren. Das stelle ich mir wirklich super anstrengend vor. Was hat dich da motiviert und wie hast du es geschafft, da dran zu bleiben, während der Arbeit abends dann wirklich eben noch und wahrscheinlich auch am Wochenende zu lernen und diesen schwierigen Weg zu gehen?
Ja, also tatsächlich so die Motivation war, ich wollte immer an die Uni. Also das war wirklich mein großer Traum, ja, ein Uni-Studium zu machen und ich wollte vor allem auch, ich habe immer gedacht, Mensch, da geht noch mehr. Also ich habe dann aber natürlich gemerkt, als ich mein Abi gemacht habe, ja, dass das abends total schwierig war, nach einem vollen Arbeitstag sich dann nochmal 5 Stunden, wir hatten Montag bis Freitag 5 Stunden, da in die Schule zu setzen. Und dann, wie du richtig vermutet hast, auch am Wochenende, also gerade dann, ich erinnere mich an die Abiturvorbereitung, wir hatten da dann eben auch noch am Wochenende noch irgendwelche Zusatzkurse und manche Lehrer boten auch Nachhilfe an und so. Und das war schon also total umfangreich.
Ja. Und danach, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du dann praktisch in Vollzeit studiert. Also nicht neben dem. War das dem geschuldet, dass es so anstrengend war? Oder wolltest du auch wirklich in dieses Studium und Studentenleben und so weiter eintauchen? Was war da so die Motivation?
Also es kam mir sozusagen zugute, dass das A, ein befristeter Vertrag war und der dann sowieso auslief und B, dann tatsächlich auch noch die Niederlassung dieses Unternehmens dort, wo sie war, schloss und dann sagte man, okay, gut, ich hätte entweder die Möglichkeit, lustigerweise damals nach Frankreich zu gehen, dort eröffnete man dann ein neues Büro, oder eben jetzt Vollzeit zu studieren. Dann habe ich gedacht, ja Mensch, jetzt hast du dein Abitur, ne? Jetzt machst du auch das Studium. Natürlich war es eine große Herausforderung, die Sicherheit, die eine Anstellung einem gibt, dann aufzugeben zugunsten der Bildung und zu sagen, okay, ich gehe jetzt, ziehe in ein Einzimmer-Apartment, verkaufe mein Auto, habe 3 Nebenjobs und studiere.
Ja, also ich glaube, das machen wirklich wenige. Ich kenne einige, die eben neben der Arbeit dann studieren. So, das kenne ich schon. Und es gibt ja inzwischen auch duales Studium und alle solche Dinge. Aber sich dann eben nachdem man schon gearbeitet hat und natürlich auch diese finanziellen Vorteile genießt, das wieder zurückzuschrauben. Also das zeugt schon von einer unfassbaren Motivation für das Thema und auch eben für das Studium.
Ja.
Was war für dich während des Vollzeitstudiums die größte Herausforderung?
Ja, also tatsächlich, es war so, zum einen hatte ich ja nun viel Freiheit, ne? Ich konnte mir also wirklich meinen Tagesablauf komplett selbst gestalten. Das Studium der Geisteswissenschaften war auch zum damaligen Zeitpunkt noch so angelegt, dass man sich wirklich seinen Stundenplan komplett selbst erstellen musste und auch Schwerpunkte selbst gesetzt hat. Und das dann alles zu koordinieren mit diversen Nebenjobs und wie gesagt, halt plötzlich auch ein Stück weit so aus dem Erwerbsleben wieder rausgerissen zu sein und wieder einen anderen Rhythmus anzunehmen. Also das war schon eine große Herausforderung, aber es hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich das tatsächlich gut gemeistert habe. Also ja, ich war so glücklich, dass ich, wie gesagt, ich hatte, für mich war das dann auch die logische Konsequenz, ne? Ich mache Geisteswissenschaften, weil ich baue auf das auf, was eben schon da ist. Und das war ja gerade diese Ausbildung eben im Bereich Übersetzen und Dolmetschen. Und was ich vergessen habe, und natürlich hatte ich auch schon ein Jahr in Frankreich gearbeitet. Das heißt also so, ne, von den Sprachkenntnissen war das halt überhaupt kein Thema, auch die Aufnahmeprüfung zu bestehen.
Ja, toll. Mit was für einem Berufsziel hast du das Studium begonnen? Hattest du ein Berufsziel oder war eher wirklich nur das Interesse an den Fächern?
Also es war ein großes Interesse an den Fächern. Das hat sich dann tatsächlich auch für mich total bestätigt. Natürlich hörte man sich immer schon unter anderen Kommilitonen so an, ne, die aus anderen Fachbereichen so, naja, Geisteswissenschaftler sind die besseren Taxifahrer und
ja, man stößt da ja auf massenhaft Vorurteile. Das ist ganz einfach so.
Absolut. Also es hieß tatsächlich, also alle, die nicht wirklich Lehrer werden wollen, die haben eigentlich keine Chance, ne? Und was wollte ich werden? Also grundsätzlich war ich ja durch meine doch schon sehr umfangreiche Erfahrung, also ich hatte ja auch freiberuflich gearbeitet als Übersetzerin, Dolmetscherin. Dann war ich, wie gesagt, ein Jahr im Ausland. Dann war ich dann in der Windenergiebranche. Also dadurch, ich war schon per se recht offen, aber ich hatte mir natürlich ein paar Ziele schon gesetzt und ein paar Ideen gesammelt. Also eine Option wäre tatsächlich gewesen, an die Uni zu gehen, in die Lehre, Forschung und Lehre. Und eine andere Option war auch damals, das hat mich auch sehr fasziniert, das Verlagswesen, da besonders im Lektorat. Ja, das waren mal so zwei Eckpunkte.
Ja, total interessant. Und nach dem Studium bist du dann im Bereich Kraftwerksbau gelandet, was ich super interessant finde. Ich liebe wirklich solche Werdegänge wie deinen, weil ich finde es so interessant und es zeigt einfach, dass so viel mehr möglich ist, als sich manche Menschen vorstellen. Und dass sich da so ganz spannende Wege draus ergeben. Wonach hast du deinen Arbeitgeber ausgewählt nach dem Studium?
Also das war tatsächlich, es ist auch wieder sehr lustig, wie das Leben so spielt, ne? Das war eine Übergangslösung nach dem Studium. Jetzt war ich mit dem Studium fertig und ich wartete gerade auf eine Stelle an der Uni. Und dann habe ich gedacht, aber ich muss jetzt trotzdem schon mal Geld verdienen. Und dann habe ich mich beworben und wurde dort auch wieder zunächst mal befristet durch meine Vorerfahrung wiederum in der Windenergiebranche plus die Fremdsprachenkenntnisse eingestellt, ja. Und hatte dort, also das ist wieder so lustig, wie aus einem Provisorium, ne, dann auch eine endgültige Lösung werden kann, war das tatsächlich in dem Unternehmen so, dass ich mich da sehr gut und auch schnell entwickeln konnte und es dann eben spannende Perspektiven gab, die mich tatsächlich von diesem Weg an der Uni, ich habe sogar noch überlegt, ob ich promovieren soll, ne? Sie haben mich tatsächlich ein bisschen davon weggebracht. Ich habe dieses innovative Umfeld sehr gemocht und fand es einfach toll, was zu bewegen, ja, und so am Puls der Zeit zu sein. Ja, und spätestens als es so bergauf ging und ich irgendwie dann in die Projektleitung kam, ne, und französische Kunden hatte, die betreuen durfte, da habe ich gedacht, Mensch, hier bleibe ich. Ja, dann wurde also aus dem befristeten Vertrag ein unbefristeter. Ja, und genau, das ist...
Ich finde, und wie war das so? Ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, als du Romanistik und Germanistik studiert hast, dass dann alle so gesagt haben, das ist wirklich so der Klassiker, ja, das sind die studierten Taxifahrer. Das ist wirklich der Klassiker, das habe ich schon so oft gehört.
Ja.
Und wie war das dann? Ich meine, weil deine Kollegen in der Firma, wo du dann angefangen hast, das waren ja vermutlich im Wesentlichen Ingenieure, vermute ich jedenfalls. Ich weiß es nicht genau, aber vorwiegend halt eben Ingenieure, vorwiegend Männer vermutlich.
Ja. Absolut.
Mit was für Vorurteilen bist du daran konfrontiert worden oder haben die dich einfach gleich so akzeptiert?
Also es gab, glaube ich, solche und solche Erfahrungen. Ich glaube, manche waren einfach verwundert und dachten sich so, was macht die denn hier? Hat die sich irgendwie verirrt oder sowas? Und andere waren direkt sehr offen. Aber ich, also spätestens so mit der Zusammenarbeit habe ich eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass die Skepsis sinkt und die Wertschätzung wächst und dass man dann eben gerade so diesen Blick, den man aus den Geisteswissenschaften mitbringt, nämlich über die Grenzen des eigenen Fachgebiets hinaus, dass der eben ganz viel bringt und dass man sich da eben mit den Ingenieuren, die ja doch sehr fokussiert sind, ne, wunderbar ergänzen kann. Und ich glaube, für mich war immer das Thema, ne, was kann ich von mir einbringen und was kann ich auch von den anderen lernen, gerade weil wir so unterschiedlich sind.
Ja, das ist, ich finde das wirklich spannend, weil für mich ist das auch so, dass so diese guten Teams sich natürlich aus unterschiedlichen Persönlichkeiten, aber auch aus unterschiedlichen Kompetenzen und tatsächlich auch Fachkompetenzen so zusammensetzen. Und ich glaube ja auch, dass man aus allem, was man jemals gearbeitet hat, irgendeine Erfahrung mitbringt, die einem dann da weiterhilft.
Glaube ich auch. Und es ist ja auch so, also diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, ne, die habe ich wirklich bisher immer als sehr, sehr positiv erlebt. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass Geisteswissenschaftler wirklich vermehrt auch in der Industrie und der Wirtschaft anzutreffen sind.
Ja, ich glaube wirklich auch, dass das etwas zum Nutzen aller da an der Stelle ist. Wie bist du denn dann zum Recruiting oder überhaupt in die Personalarbeit gekommen? Du hast gerade gesagt, du bist dann dort eben auch in die Projektleitung und hast französische Kunden dann eben auch betreut. Aber jetzt bist du ja als Recruiterin tätig. Mhm. Hast du dort auch in der Firma, wo du vorher warst, schon Recruiting und Personalarbeit gemacht? Oder wie bist du dann zu diesem Thema gekommen? Das ist ja nochmal eine Art Quereinstieg.
Das ist richtig. Wobei man sagen muss, der rote Faden daran ist, dass natürlich wieder mal der Mensch im Fokus steht. So war das bei meiner Projektleitertätigkeit eben auch, ne? Kundenbetreuung, After Sales. Es war aber so, also es war auch ein mittelständisches Unternehmen und wie das oft so ist, man hat dann die Möglichkeit, sich quer zu entwickeln. Vieles liegt nah beieinander. Ich war in einer kleinen Niederlassung und brauchte oft Personal für die Besetzung meiner Baustellen. Und so kam das dann, dass ich eben auch Recruiting quasi mitgemacht habe und für Nachbesetzungen gesorgt habe und so weiter. Und ich habe mir damals gedacht, Mensch, das macht mir richtig Freude, das macht mir sehr viel Spaß und da würde ich mich gerne weiterhin orientieren, zumal ich auch ein bisschen weniger reisen wollte. Ich bin, hatte damals doch einen ganz schön stressigen Job, also bin sehr viel umhergereist und da habe ich gedacht, okay, jetzt, also das Recruiting, das wäre was, das würde mir gefallen und Berührungsängste jetzt vor einem neuen Tätigkeitsbereich hatte ich dann eh nicht so, ne, weil ich da schon mal ein bisschen Einblick hatte ich habe mir auch immer gedacht, ja, man kann es ja einfach probieren. Also wenn es nicht klappt, das merkt man schon und die anderen merken es eh. Und wenn man irgendwo in einer Position nicht richtig oder nicht gut ist, ne, dann wird man da auch nicht bleiben. Aber ich war letztendlich also 7 Jahre bei dem Unternehmen. Deswegen gehe ich mal davon aus, ich habe einen guten Job gemacht. Und jetzt hoffe ich, dass es so im Recruiting auch weitergeht. Also bisher kann ich sagen, es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin ja immer noch nah an der Technik dran.
Ja, das finde ich ganz außergewöhnlich. Denn du bist jetzt, ich glaube, seit Mai letzten Jahres bei der INP, dort eben im Recruiting für diesen Spezialbereich Elektrotechnik. Und das habe ich vorher noch nie gehört, bevor ich dich kennengelernt habe. Du sitzt nicht in der HR-Abteilung, obwohl ihr eine habt. Als Unternehmen mit 700 Mitarbeitern hat man natürlich eine HR-Abteilung, das ist klar. Aber du sitzt bei deinen Kollegen in der Elektrotechnik, bei deinen Ingenieurskollegen sitzt du und machst von dort aus das Recruiting. Also das finde ich super spannend. War das schon so, als du dorthin gekommen bist? Ist das so ein Prinzip in diesem Unternehmen? Und was sind aus deiner Sicht die Vorteile davon?
Also das war tatsächlich schon so und ich fand das direkt, das war also für mich auch ein Kriterium, das mich sehr überzeugt hat. Ich fand das ganz spannend, so zu arbeiten und erfahre ja jetzt auch im Tagesgeschäft. Die Vorteile sind eben, dass man wirklich viel näher an den Projekten und Personalbedarfen dran ist, ja, und auch am eigentlichen Geschäftszweck von INP. Ne? Also man ist wirklich an dem dran, womit INP das Geld verdient, an den Projekten, an den Kunden, an den Bewerbern, Bewerberinnen. Und wir haben das deswegen, weil wir ja sehr, sehr spezifisch suchen in jedem eigenen, in jedem einzelnen Fachbereich. Deswegen hat man das getrennt. Und so hat jede Fachabteilung ihre eigenen Recruiter.
Mhm.
Und die Personalabteilung, die macht tatsächlich bei uns alles personalrechtliche, administrative, Lohnabrechnung, Arbeitszeugnisse und so weiter. Ich finde das super, dass es getrennt ist. Ich kannte das vorher auch so nicht und finde, das ist ein Erfolgsmodell.
Ja, und deine eigene Rolle in der Abteilung oder in dem Team, in dem du jetzt bist und im Unternehmen, wie siehst du die als Recruiterin? Also was ist so dein Selbstverständnis, wenn du jetzt für die Positionen, die bei euch zu besetzen sind, wenn du so unterwegs bist, Bewerber kennenlernst oder überhaupt ja erstmal finden musst, was ist so dein Rollenverständnis?
Also dass man, wie soll ich sagen, jeder Bewerber zählt und dass man eben auch bei Bewerbungen, die sich jetzt auf den zweiten Blick oder nach einem Gespräch vielleicht doch nicht so zu 100% eignen oder ein Bewerber, eine Bewerberin springt ab. Wenn es jetzt mal nicht zum Erfolg führt und es nicht zur Vertragsunterzeichnung kommt, ist das kein Beinbruch, denn man nimmt immer ganz viel mit, ja. Also man darf seine Detektivbrille aufsetzen beim Recruiting und darf wirklich neugierig sein und Informationen mitnehmen, die auch im zweiten Schritt ganz oft wichtig sind für das Unternehmen. Wirklich herauszufinden, zum Beispiel auch, was dürfen wir noch verbessern an Stellenausschreibungen, welche Informationen darf man noch anders aufbereiten? Welche Fragen tauchen immer wieder auf? Gibt es irgendwo Stolpersteine? Und also das alles sehe ich tatsächlich als Teil meiner Rolle und dann auch das Thema neue Impulse setzen.
Ja, das ist ja, irgendwie kommt mir das so vor, das ist so etwas, was du in deiner DNA hast. Bevor wir da gleich nochmal drauf eingehen, auf diese neuen Impulse, eine Frage, die ist mir gerade noch gekommen. Dein eigener Werdegang, hat das irgendeine beeinflusst, dass irgendwie die Auswahl oder auch die Suche nach passenden Kandidaten oder nach dem, wie du eben auch, ich will mal sagen, so eine Vorauswahl triffst oder die Entscheidung, wen ihr einladet oder nicht?
Unbewusst ist es mit Sicherheit so, dass ich gerne über den Tellerrand hinaus schaue und auch gucke, wer könnte denn noch passen? Oder ich habe auch oft schon den Fall gehabt, wo ich mit Kandidaten im Gespräch war und es hat sich am Ende, ist unser Gespräch so ausgegangen, dass an eine andere Stelle sehr viel besser auf das Profil oder auf die Interessen, auf die Schwerpunkte, auf die Weiterentwicklung gepasst hat als ursprünglich angedacht oder wo diejenige sich drauf beworben hat. Also das ist tatsächlich ein Thema und eben auch immer zu gucken, okay, muss es jetzt immer der studierte Elektroingenieur sein oder darf es auch zum Beispiel ein Techniker sein. Ja, die Technikerausbildung ist mittlerweile auch als Bachelor-Äquivalent anerkannt. Oder darf es zum Beispiel auch ein Elektromeister sein? Darf es auch jemand sein, der jetzt nicht darf es auch ein Maschinenbauingenieur sein, der jetzt vielleicht nicht per se Elektrotechnik studiert hat, ne? Also diese Themen sind tatsächlich wichtig. Wir sind auch immer offen, also das kann ich für die INP insgesamt sagen, wir sind tatsächlich offen, immer wieder uns auch Leute anzuhören, anzuschauen, die eben jetzt nicht zu 100%, ne, in die Stellenausschreibung passen. Manchmal bewerben sie sich, manchmal finden wir sie, also ja.
Ja, ja, das ist halt irgendwie dieser detektivische Spürsinn, der da ja auch eine Rolle spielt. Du hast jetzt gerade gesagt, es macht ja auch immer Freude, neue Impulse zu, oder das ist ja so etwas, was du auch wirklich in deinem beruflichen Werdegang immer gezeigt hast, selber bei deiner eigenen Entwicklung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du das natürlich auch in deiner Arbeit, in deiner täglichen Arbeit suchst, beziehungsweise eigentlich automatisch irgendwie mitbringst. Welche Impulse sind das oder setzt du gerade jetzt, wo du ja noch nicht so lange dabei bist? Was macht ihr gerade jetzt vielleicht anders, als es vorher war? Oder was ist etwas, was du versuchst, gerade dort umzusetzen?
Also ich hatte ja eben schon gesagt, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema Performance Recruiting, um auch da einfach zu schauen, können wir andere Wege gehen im Recruiting? Wie können wir den verdeckten Jobmarkt ansprechen, beziehungsweise Bewerbermarkt? Und wie können wir auch mit Leuten ins Gespräch kommen, die vielleicht jetzt per se erstmal gar nicht momentan sich irgendwo bewerben wollen, ne? Sondern einfach die aber trotzdem interessiert sind an spannenden Herausforderungen. Und die gibt es bei uns wirklich, also gibt es zahlreiche. Und das ist so eine Sache. Und dann auch immer wieder Bewerber zu ermutigen, ja. Das erlebt man auch immer mal wieder, dass sich Leute da nicht sicher sind. Und kann ich das und soll ich das und ich weiß es nicht. Oder es gibt irgendwo ein kleines Mosaiksteinchen, das nicht passt. Also dann da auch zu gucken, wie kann man fließende Übergänge schaffen? Hm? Wie kann man Bewerber ermutigen, da auch barrierefrei zu denken und zu sagen, ja Mensch, ich probiere es einfach mal. Und wenn es nichts ist, ja, dann sind wir bei INP erstens wirklich erfahren darin, auch für Alternativen zu sorgen oder auch zu sagen, ja gut, es ist auch nicht schlimm, aber man hat es ausprobiert, dafür hat man auch die Probezeit, die gilt für beide Seiten. Also
ja, genau, ja, das ist wichtig, die gilt für beide Seiten. Du hast mit dem Thema Performance Recruiting einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich so dieser verdeckte Arbeitsmarkt oder der verdeckte Bewerbermarkt, nicht der verdeckte Arbeitsmarkt, der verdeckte Bewerbermarkt. Denn natürlich ist es, glaube ich, jedenfalls bei euch auch so, ist auch meine Erfahrung, dass diejenigen, die ihr sucht, die sind jetzt ja nicht gerade selber auf der Suche und stehen nicht gerade auf der Straße, sondern die sind schon irgendwo anders und in der Regel beschäftigen sie die sich irgendwie gar nicht so damit. Meine Frage ist ja an dieser Stelle immer, und das würde ich dir auch gerne stellen, diese Frage: Warum sollte man sich bei der INP bewerben? Was macht euch besonders? Du hast einen Aspekt gesagt, das ist, dass ihr vielseitige, spannende Projekte habt. Das ist im Technikbereich, egal ob IT oder Engineering, glaube ich, für fast alle extrem wichtig, dass es interessant, vielfältig und spannend ist. Aber wenn ich jetzt so eine geeignete Bewerberin wäre, Elektrotechnik so aus dem FF könnte und irgendwo, warum sollte ich mich bei euch bewerben? Was macht euch besonders?
Also besonders macht uns tatsächlich die Balance aus Mensch und Technik, würde ich sagen. Also das ist für mich wirklich ein essentieller Punkt. Denn bei uns steht wirklich der Mitarbeiter im Zentrum. Das heißt, es wird jetzt nicht einfach nur so dahergesagt und dann hat man angefangen zu arbeiten und dann wird man vergessen, sondern es ist wirklich Raum für konstruktive Kritik, für Verbesserungsvorschläge, die also wirklich angehört werden und man macht sich darüber Gedanken und es führt zu zu Lösungen. Ja, das finde ich also ganz wunderbar, das wirklich so im täglichen zu sehen. Und ja, für mich macht INP auch besonders, dass wir zum Beispiel viele Fachkräfte auch aus dem Ausland anwerben und da wirklich tatkräftige Unterstützung leisten, indem wir wirklich, indem die Integration auch bei uns nicht bei der Vertragsunterzeichnung endet, sondern wir begleiten die Leute, auch wenn sie schon bei uns sind und eben auch vorher, bevor sie nach Deutschland kommen, sind wir also wirklich erfahren, in den ganzen bürokratischen Hürden, die es da zu nehmen gilt. Und dann ist es im weiteren Schritt also auch so, dass man bei uns ganz stark, also wir sind ja jetzt nach 35 Jahren immer noch Inhaber geführt, was ich ganz toll finde. Und wir sind eben, wir haben eine moderne Firmenkultur, aber mit lokaler Verankerung. Und das spürt man sehr stark. Also man spürt wirklich die Leute, also die bei INP arbeiten, die sind teilweise auch dann zu uns an den Hauptstandort in Römerberg gezogen und fühlen sich dort wohl. Es gibt sehr viele Mitarbeiter-Events außer der Reihe nach Feierabend oder es gibt einmal im Monat gibt's ein Mittagessen für alle, wo immer ein Mitarbeiter einen Vortrag hält zu einem Thema. Dann wird am Vorabend gemeinsam gekocht, man isst dann am nächsten Tag zusammen. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und da entsteht tatsächlich so ein Zugehörigkeitsgefühl.
Ja, und wie schafft ihr da dieses Zugehörigkeitsgefühl? Das finde ich ganz wichtig. Du hast ja gerade aber gesagt, ihr seid ja auch weltweit aufgestellt. Und natürlich gibt es diejenigen, die auf der Baustelle arbeiten, die können sicher nicht remote arbeiten
ja,
oder so.
Ja.
Gibt es bei euch sonst auch die Möglichkeit, für diejenigen, die jetzt nicht in der Baustelle sind, sondern vielleicht in der Planung oder so, gibt es da auch die Möglichkeit, verschiedene Arbeitszeitmodelle und gegebenenfalls auch remote zu arbeiten? Oder wie ist das bei euch?
Ja, absolut. Also zum einen möchte ich nochmal zu den Kollegen auf der Baustelle sagen, wir haben wirklich auch eine engmaschige Betreuung von unseren Projektabwicklern. Das ist auch immer wieder was zum Beispiel in Mitarbeiterumfragen, die wir auch regelmäßig machen, hervorgehoben wird. Und in puncto Arbeitszeitmodelle ist INP wirklich, finde ich auch sehr fortschrittlich. Also 4-Tage-Woche ist hier nicht nur ein Schlagwort, das man sich auf die Fahne schreibt, sondern es wird tatsächlich gelebt. Und es gibt also so viele unterschiedliche Teilzeitmodelle, wie man sie sonst eigentlich nur aus Konzernen kennt. Und darüber hinaus gibt es eben Gleitzeit. Also man kann sich wirklich die Arbeitszeit sehr, sehr flexibel einteilen. Das ist auch das, was gerade Mitarbeiter mit Familie sehr schätzen. Das ist auch immer wieder Thema. Also man kann sich da sehr, sehr flexibel organisieren. Und das finde ich sehr wichtig, dass man eben, dass es eine gelebte Kultur ist. Ne? Ich meine, viele Unternehmen schreiben irgendwas auf die Website, dann fangen die Leute da an zu arbeiten und merken so, klingt alles ganz nett, aber irgendwie ist es in der Realität ganz anders.
Ja, das ist ja so dieses, was ich an diesen Employer-Branding-Kampagnen immer ganz furchtbar finde, weil wenn die nicht innen ansetzen, also
richtig,
dann ist das... Das ist ja wichtig, dass die Sachen, die irgendwo stehen auf der Webseite oder die man über Kampagnen transportiert, dass man die tatsächlich jeden Tag erlebt. Also Werte und miteinander arbeitet und so weiter und so fort.
Ja, genau. Und da würde ich auch nochmal das wertschätzende Miteinander und das wirklich hilfsbereite Umfeld hervorheben wollen. Also es gibt flache Hierarchien, es gibt wirklich einen respektvollen Umgang und das habe ich ja jetzt selbst erlebt, als ich neu angekommen bin. Also es ist wirklich niemand, der dir nicht weiterhilft. Und am Anfang bist du natürlich erstmal überfordert mit all den Informationen und versuchst dich zurechtzufinden. Und das ist wirklich von Tag 1 an ganz toll gewesen. Also man fühlt sich sofort angekommen und aufgehoben. Ja, das finde ich, das sticht schon heraus.
Ja, super. Eine Frage, das habe ich gerade vergessen, die mir gerade noch eingefallen ist. Weil du das gesagt hast, dass ihr aus dem Ausland eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwerbt. Mhm. Wie ist es mit der Sprache? Müssen diejenigen, die Ingenieure oder Techniker, die jetzt bei euch anfangen, müssen die schon Deutsch können? Oder ist bei euch Englisch die Sprache? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also idealerweise bringen Sie schon Deutschkenntnisse mit, weil wir jetzt gerade eben durch die Netzausbauprojekte ja verstärkt deutsche Projekte haben. Da arbeiten wir ja dann eben mit deutschen Netzbetreibern zusammen. Da ist die Projektsprache Deutsch und generell in der Planung, ja, gibt es, ist es eben auch der Schriftverkehr mit den Kunden, ist deutschsprachig. Wir haben viele, die eben Deutsch lernen und ihr Deutsch jetzt hier weiter verbessern, die einfach erstmal einsteigen und dann natürlich im täglichen Miteinander ohnehin das Deutsch sehr viel schneller verbessern als jetzt in jedem Sprachkurs. Aber unterstützend bekommen sie auch Sprachkurse von INP. Also das finde ich auch ganz toll.
Ja,
Es wird
super.
wirklich auf die individuelle Weiterentwicklung des Mitarbeiters eingegangen. Dazu gibt es dann auch immer regelmäßige Mitarbeitergespräche und Sprachkurse sind da überhaupt kein Thema. Ist bei den Baustellen geht es dann oft auch internationaler zu. Da ist dann eben auch Englisch die Sprache. Also es kommt immer sehr auf die Stelle an, auf die man sich bewirbt.
Ja. Ja, und ich finde es ja gut, du hast das ja gesagt, dass ihr da auch eben sehr, sehr stark auf die individuellen Fähigkeiten, jetzt nicht nur Sprachfähigkeiten, sondern Talente, Kompetenzen schaut, wo jemand gut hinpasst. Also wo er sich wohlfühlen würde und wo er gut hinpasst. Das finde ich ist irgendwie ganz essentiell bei so etwas. Das klingt alles großartig, wenn jetzt hier wir unter den Zuhörerinnen und Zuhörern Menschen haben, die sagen, boah, das klingt gut, ich würde gerne wissen, was, wen sucht ihr gerade und wer ist bei euch genau richtig?
Also ich würde mal sagen, alle, die beruflich ambitioniert sind, weiterkommen wollen und sehr gerne auch unabhängig und selbstständig arbeiten. Also wir haben schon, das finde ich auch ganz toll. Ich war auch immer schon daran gewöhnt, ja, sehr selbstständig zu arbeiten, ja. Und das erlebe ich bei INP auch jeden Tag, dass diese wirklich Flexibilität und eben auch an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Kein Tag ist wie der andere. Das muss man mögen, da muss man Lust darauf haben. Und wir suchen tatsächlich eine ganze Bandbreite im Elektrotechnikbereich. Also das fängt an bei den jungen Ingenieuren, Absolventen. Wir arbeiten auch mit Hochschulen zusammen. Wir bieten auch Plätze für Abschlussarbeiten an. Das ist der eine Bereich. Dann suchen wir natürlich auch ja, erfahrene Elektroingenieure, die schon im Bereich Hoch- und Höchstspannung, Umspannwerke gearbeitet haben. Dann, ja, jetzt für die Netzausbauprojekte, ich hatte es vorhin schon gesagt, Bauüberwacher, Bauleiter, aber auch ein sehr spannendes Profil, auch Anwohnermanager, ne, die sich
Was
eben
ist
mit den
das?
Landeigentümern und den Sorgen und Nöten der Bürger vor Ort auseinandersetzen, wenn so ein Großprojekt ansteht. In unserem Fall ist das das, ich darf sagen, Projekt Südostlink, wo eben Strom aus Windenergie vom Norden in den Süden gebracht wird durch eine Erdkabelverbindung, die eben erst noch gelegt werden muss. Und ja, da kann man sich vorstellen, dass nicht alle Bürger begeistert sind. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Themen ja vor Ort und das ist auch ein spannendes und ungewöhnliches Profil, für das man jetzt zum Beispiel nicht der klassische Elektroingenieur
Hätte
sein
ich jetzt
muss,
nämlich
ne?
gefragt. Also ich glaube,
Ja.
da sind wahrscheinlich ja technisches Verständnis klar, dass man
Ja,
eben mit
ja.
den Kollegen sprechen kann, aber eigentlich sind da ganz andere Fähigkeiten und Kompetenzen
Richtig.
stärker
Ja.
gefordert, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja.
Also tatsächlich auch viele Soft Skills, ne, diplomatisches Geschick, ja, das und zielgruppengerichtete Sprache, ja, wie adressiere ich, wie spreche ich mit wem und an wen adressiere ich was und so. Also das ist schon, ja, ist schon wesentlich. Ist also wirklich ein spannendes Profil.
Ja, super. Wenn jetzt jemand Interesse hat, ich werde in den Shownotes auf jeden Fall eure Webseite natürlich und auch eure Karriereseite mit verlinken. Aber du selber, bist du über LinkedIn erreichbar? Oder wie
Ja.
kann man sich am besten mit dir in Verbindung setzen? Einfach auch, um
Ja.
vielleicht da mal drüber zu sprechen und zu gucken, ob das passen könnte.
Also sehr gerne über LinkedIn. Das ist am einfachsten oder eben über die Karriereseite bei INP.
Ja.
Und dann ist es grundsätzlich so, ich lade Leute wirklich sehr gerne auch zum persönlichen Kennenlernen zu uns nach Römerberg ein. Falls das nicht möglich ist aufgrund der geografischen Distanz, machen wir dann erstmal, treffen uns erstmal auf eine virtuelle Tasse Kaffee. Aber das können wir sehr unkompliziert dann machen. Deswegen, also wer Interesse hat, sehr, sehr gerne eine Nachricht an mich über LinkedIn.
Genau.
Ist, glaube ich, das Einfachste.
Dann packe ich
Ja.
einfach dein LinkedIn-Profil auch mit in die Shownotes
Ja,
und
gerne.
kann man sich mit dir vernetzen und eben vorher vielleicht auch auf die Karriereseite oder auf die Jobseite gucken, welche Positionen offen sind. Aber ich denke mal, du wirst ja auch vermutlich Gespräche führen, so mit Menschen, die einfach sagen, oh, das klingt interessant, was ihr macht. Ich würde ganz
Ja.
gern mal hören, welche Möglichkeiten hätte ich denn?
Ja, absolut. Absolut. Also auch das ist immer eine gute Möglichkeit, um bei uns einzusteigen. Also sich einfach mal initiativ zu bewerben.
Ja, wunderbar. Das klingt ganz großartig. Gibt es noch irgendetwas, was wir jetzt gerade nicht besprochen haben und was du vielleicht noch denjenigen, die jetzt zuhören, zum Thema vielleicht auch Quereinstieg in eure Branche mit auf den Weg geben möchtest?
Also ich habe vor einiger Zeit mal ein schönes Zitat gelesen, das hieß, der rote Faden im Leben darf auch bunt sein. Und dem kann ich mich nur anschließen und kann wirklich ermutigen, auch zu einem Quereinstieg. Blick über den Tellerrand und ja, es können tolle Dinge daraus entstehen. Vieles, was man am Anfang gar nicht für möglich gehalten hat.
Ja,
Und ich bin keine Taxifahrerin geworden, ja.
ich finde, das ist ein wunderbares Zitat und du bist wirklich das beste Beispiel dafür, was alles möglich ist und welche Entwicklung man nehmen kann. Mal abgesehen davon, dass diese ganzen Projekte und das, was ihr macht, ja wirklich auch super spannend sind und einen großen, das darf man, muss man an dieser Stelle auch sagen, auch einfach einen riesigen Impact auf die Energietransformation, auf die Energiewende
Absolut.
in Deutschland und in der Folge auch in Europa haben. Das ist wirklich,
Das ist richtig,
auch
ja.
das ist für viele eine Motivation,
Finde
genau
ich
solche
auch.
Projekte zu machen und genau in diese Branche zu gehen.
Das ist richtig. Und das ist eben auch, finde ich, ein großes Benefit, dass man tatsächlich dann ja auch wunderbare Referenzen wiederum sammelt. Ne? Man arbeitet in spannenden Projekten mit großen, namhaften Kunden zusammen und kann dann eben im zweiten Schritt auch immer wieder sehen, es geht sehr stark auch um die Menschen. Ne? Es geht immer um Menschen, um das Zwischenmenschliche, Miteinander. Das ist auch in jedem Projekt sehr wichtig.
Genau. Vor dem Hintergrund alleine warst du schon ein wunderbarer Gast für meinen Podcast People, Purpose, Profit, denn es geht immer um die Menschen und die stehen an allererster Stelle. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch und ich wünsche euch jetzt und dir vor allen Dingen, dass du tolle Gespräche führst und viele wunderbare neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für dein Team gewinnen kannst.
Vielen Dank, liebe Claudia.
Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P-Hoch 3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P-Hoch 3 Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P-Hoch 3 Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.